Hallo, ich werde heute aus dem Buch In Zeiten des abnehmenden Lichts eine kleine Szene vorlesen. Also ein grober Überblick, es handelt sich, also die Zeit ist die Zeit der DDR und es ist ein Geburtstag von einem hohen Tier und es geht um einen Mann, der heißt Kurt und sein Sohn Sascha ist in den Westen geflohen. Er möchte das seine Ex-Schwiegertochter mitteilen. Kurt schaute zu, wie die beiden vor William Sessel Aufstellung nahmen, wie Melita sich zu William hinunterbeugte, wirklich knallkurzer Rock. Markus überreichte William ein Bild und Kurt erinnerte sich, dass Markus auch ihm zum Geburtstag ein Bild geschenkt hatte. Irgendein Tier, verdammt. Er sollte es tatsächlich mal aufhängen, dachte Kurt und schaute zu, wie Markus die Runde machte, zierlich und blass. Und ein bisschen verlegen, genau wie Sascha in diesem Alter, dachte er. Und auf einmal blieb ihm nichts anderes übrig, als Markus an sich zu drücken, ihm einfach wie alle anderen die Hand zu geben, kam ihm zu wenig vor. Und plötzlich hatte er sogar das Bedürfnis, Melita an sich zu drücken, unterließ es natürlich, rückte aber, nachdem er sie begrüßt hatte, befließend ein Stückchen zur Seite, damit ein Stuhl für sie dazwischen gestellt werden kann. Sie trug gemusterte Strümpfe. Unglücklicherweise saß Kurt in einem Sessel, ein kleines Stück tiefer als sie, so dass er, während er überlegte, was er Freundliches sagen könnte, durch den Anblick ihrer gemusterten Strümpfe stark abgelenkt war. Jedes Kompliment, das ihm durch den Kopf ging, klang plötzlich, als wolle er ein früheres Vorurteil revidieren. Und er brauchte einige Zeit, bis er herausbrachte, gut siehst du aus. Du auch, sagte Melita und schaute ihn mit großen grünen Augen an. Naja, wiegelte Kurt ab, obwohl er offen gesagt nicht vollkommen abgeneigt war, es zu glauben. Und wo ist Irina? Fragte Melita. Irina geht es nicht gut, sagte Kurt und erwartete, dass Melita nun nach Sascha fragen würde. Sie fragte nicht, vielleicht aber nur, weil Charlotte in diesem Moment in den Raum kam. Energisch wie eine Kindergärtnerin in die Hände klatschend, ihre immer wieder lautende, wertende Gäste zur Ruhe zu bringen versuchte. Der Stellvertreter war da, Ordensverleihung. Kurt legte die Kuchengabel wieder aus der Hand und lehnte sich zurück. Der Redner begann mit trockener Stimme und einer selbst für einen Funktionär erstaunlichen Monotonie die Laudatio abzulesen, welche von kaum merklichen Abweichungen abgesehen natürlich die war, die immer gehalten wurde, wenn William einen Orden bekam, was in letzter Zeit beinahe jährlich geschah, offenbar, weil er stets den Eindruck vermittelte, es könnte sein letzter Geburtstag sein. Selbst darin hat er eine gewisse Meisterschaft entwickelt. Williams Kämpferbiografie, aus der alles, was irgendwie interessant hätte sein können, mit den Jahren verschwunden war, ein großartiges Dokument des Stumpfsinns. Immerhin hatte es den Vorteil, dass Kurt nun, da Melita sich dem Redner zuwandte, ungehemmt ihre gemusterten Strümpfe betrachten konnte, genauer gesagt ihre Strumpfhose oder noch genauer die Stelle knapp unter dem Saum ihres Rocks. Er wusste nicht, wie es hieß, wo das Muster ins Glatte überging. Und dass Melita den Rock noch einmal zurechtzupfte, machte die Sache nur interessanter, weil der Rock sofort wieder zu verrutschen begann, während sich ihre Schenkel mit einem kaum hörbaren Knistern gegeneinander verschoben. Kurt spürte, wie sich in seinem Unterleib etwas regte, und er überlegte, ob er sich schlecht fühlen müsse angesichts der Tatsache, dass es sich um seine ehemalige Schwiegertochter handelte. Nein, eine wirklich schöne Frau war sie nicht, dachte Kurt. Während der Redner davon berichtete, wie William den Weg zur Partei der Arbeiterklasse fand. Aber wenn er sie so ansah, gefiel ihm gerade das, ehrlich gesagt. Gerade das Nicht-so-Schöne, dachte Kurt, hatte bei Frauen auch seinen Reiz. Schwer zu erklären. Vielleicht musste man ein bestimmtes Alter erreichen, um das zu begreifen. Sein Blick wanderte über die aufregend große Textur ihres Rocks, tastete nicht ganz blickdichte Bluse ab, streifte die muskulösen Unterarme, verhederte sich, während der Redner an Williams ewige Kaputschverwundung erinnerte, in der zierlichen schwarzen Trägerkonstruktion, die Melitas breiten Rücken durchkreuzte, prüfte die Wirkung des Lippenstifts in ihrem Gesicht, registrierte die sorgfältig gezupften Augenbrauen und die leichte Rötung, die vom Zupfen zurückgeblieben war, und es machte ihn traurig. Plötzlich rührte ihn der Anblick der jungen Frau, plötzlich sah er in ihr die Verschmähte, Sinnbild all dessen, was Sascha in seinem Leben verworfen, verlassen, zerstört hatte und was er jetzt, typisch, einfach zurückließ. Aber zugleich und Kurt wunderte sich, dass beides im selben Augenblick in einem einzigen Körper existierte, zugleich erregte es ihn auch, und es war, so schien ihm, gerade das Verworfene, Verschmähte, was ihn erregte, gerade das Verschmähte Wollen und Gewolltwerden dieser nicht so schönen, dass eben dadurch, dass es verschmäht wurde, umso unverblümter hervortrat, gerade das erregte Kurt und ließ ihn, indem er das Wagnis wahrnahm, dem sich diese Frau mit ihrer Aufmachung aussetzte, sogar einen Ansatz für eine kleine Theorie der Erotik des nicht so schönen wittern, deren Ausarbeitung er aber vorerst vertagte. Eine Zeit lang hielten sich die Waage Traurigkeit und Anziehung, das Ziehen in seinem Bauch und die Regung tiefer unten, das Parteiorgan und die Opposition, dachte Kurt. Aber als der Redner in seinem langen, klappenden Satz, welcher nichts weiter mitteilte, als dass William II. Gauleiter des Berliner Rotfrontkämpferbundes gewesen war, die 20er Jahre durchquerte und unter konsequenter Auslassung der großen Niederlage im Jahr 33 ankam, gewann die Opposition in Kurzhose allmählich die Überhand. Und während die Gesellschaft in Feierlichkeit erstarrte, während die Möpse ihre Köpfe andächtig schräg hielten, während Thiel schlief oder für seine Totenmaske übte, während Harry Zenk mit geschlossenem Mund zu gehen versuchte und mählich ein Gesicht machte, als hörte er all das zum ersten Mal, befand Kurt sich längst in Williams Parteikeller. »Antifaschistischer Widerstand«, sagte der Redner, während Kurt in hastige Aktivitäten verwickelt war. Der lange Versammlungstisch spielte eine gewisse Rolle. Die Bilder waren verwackelt. Einzig das Muster der Strumpfhose sei ganz scharf. Genauer gesagt, die Stelle. Er wusste nicht, wie es hieß. »Illegalität«, sagte der Redner. Und als Kurt kurze Zeit später wieder in der erstarrten Gesellschaft auftauchte, war die Opposition in seinen Hosen dermaßen heldenhaft, sagte der Redner erstarkt, dass es zwischen den Falten seiner Unterhose zu kleben und zu kneifen begann. Der Redner beendete seine Rede mit weiteren Lobpreisungen des unermüdlich für die Sache Eintretenden. Kurt versuchte vergeblich, die Hose unter dem Tisch zurechtzuzupfen. Erst als der Beifall anhob, setzte die Schrumpfung wieder ein. In dem Augenblick, als die erstarrte Gesellschaft wieder zum Leben erwachte und mit unverhältnismäßigem Enthusiasmus die Rede des Stellvertreters zu beklatschen begann. Wahrscheinlich, dachte Kurt, notgedrungen mitklatschend, war keinem der Klatschenden klar, was er da eigentlich beklatschte. Nichts in der Rede entsprach im Grunde der Wahrheit, dachte Kurt, immer noch klatschend. Weder war William Parteimitglied der ersten Stunde, sondern hatte ursprünglich USPD-Mitglied erst mit der Vereinigung beider Parteien zu KPD gefunden, noch stimmte es, dass er beim Kapputsch verwundet worden war, zwar wirklich tatsächlich verwundet worden, aber nicht 1920 beim Kapputsch, sondern 1921 bei der sogenannten Märzaktion, einem katastrophalen Fehlschlag, der natürlich weniger gut in eine Kämpferbiografie passte. Schlimmer jedoch als diese kleinen Halbwahrheiten waren die großen Weglassungen. Schlimmer war das notorische Schweigen über Williams Taten in den 20er Jahren. Damals, und daran erinnerte sich Kurt noch sehr gut, war William ein unbeirrter Verfechter der von der Sowjetunion verordneten Einheitsfrontpolitik gewesen, welche die Führer der Sozialdemokratie als Sozialfaschisten verunglimpft und sich sogar als das im Vergleich zu den Nazis schlimmere Übel dargestellt hatte. Eigentlich, dachte Kurt, immer noch klatschend, war William ganz objektiv betrachtet persönlich mitverantwortlich, dass die linken Kräfte sich während der 20er Jahre gegenseitig zerrieben und der Faschismus in Deutschland am Ende siegreich gewesen war. Nach 1932 erinnerte sich Kurt, schon wieder klatschend, nämlich nachdem William der Vaterländische Verdienstorden in Gold angesteckt worden war, nach 1932 hatte William als zweiter Gauleiter des RFB in Berlin eine große gemeinsame Aktion von Nazis und Kommunisten mitorganisiert und noch nach der Machtergreifung, die in seiner Biografie nicht erwähnt werde, hatte William die Sozialfaschismusthese vertreten, welche erst 1935 offiziell korrigiert war, um schon nach wenigen Jahren durch einen Freundschaftsvertrag zwischen der Sowjetunion und Hitler-Deutschland an Dummheit und Obszönität übertroffen zu werden. Alles Lüge, dachte Kurt, immer weiter klatschend. Die ganzen 20er Jahre waren eine einzige Lüge und die 30er Jahre auch. Auch der antifaschistische Widerstand war im Grunde genommen nichts als eine Lüge, denn der Grund, aus dem William nicht über diese Zeit sprach, war nicht oder nicht nur, dass er ein hoffnungsloser Angeber oder Geheimniskrämer war, sondern dass die Geschichte des antifaschistischen Widerstands nichts anderes war und vor dem Hintergrund der sowjetischen Politik auch nichts anderes hatte sein können als eine Geschichte des Misserfolgs, der Bruderkämpfe, der Fehleinschätzungen und des Verrats, nämlich des großen Steuermanns, an denen die in der Illegalität ihre Köpfe hinhielten, als Kurt dann endlich nur knapp vor der Allgemeinheit aufhörte zu klatschen, war von der Opposition nichts mehr übrig geblieben als ein komisches Gefühl in der Hose. Im ersten Moment, nachdem das kalte Buffet eröffnet worden war, zögerte er sogar aufzustehen, weil er befürchtete, auf seiner Hose könnte sich ein Fleck gebildet haben, was sich bei näherer Prüfung als unsinnig erwies. Aber dann blieb auch Melitta sitzen und Kurt vermutete, dass sie sitzen blieb, um ihn nach Sascha zu fragen, und blieb ebenfalls sitzen. Aber sie fragte nicht. Und bevor Kurt sich zu irgendwas entschließen konnte, kam Bunke schon mit vollbeladenem Teller zurück und gleich darauf kamen Harry Zenk und Anita und sofort war die Gorbatschow-Diskussion wieder im Gang. »Wir müssen unserer Bevölkerung die Wahrheit sagen«, forderte Bunke. Und Kurt, vielleicht weil es ihn ärgerte, dass Melitta dem Nicken zustimmte, mischte sich nun doch ein. »Und wer bestimmt, was die Wahrheit ist?« Bunke schaute ihn verblüfft an. »Wer bestimmt das?«, fragte Kurt. »Bestimmen wir das? Oder Gorbatschow? Oder wer?« »Genau«, sagte Zenk, »die Wahrheit ist immer parteilich.« »Nein«, sagte Kurt und ärgerte sich, dermaßen missverstanden worden zu sein. »Die Wahrheit«, sagte er, oder wollte es sagen. Der Satz, den er zu bilden im Begriff war, hätte in etwa gelautet, »die Wahrheit ist nicht etwas, das die Partei besitzt und an die Bevölkerung als eine Art Almosen austeilt.« Aber dazu kam es nicht, weil die Aufmerksamkeit sich schon längst von ihm ab und in einem Bereich schräg links hinter ihm zugewandt hatte, zu der Ecke, nämlich wo William in seinem Sessel saß und, nicht zu glauben, sang. Zuerst erschien es Kurt als Gemurmel, er brauchte einen Moment, um es überhaupt als Gesang zu erkennen, und erst als die Möpse schon im Takt mitnickten und Mählich nicht ganz taktsicher oder nicht sicher, ob man die Stahlenstelle noch mitsingen durfte, einstimmte, begriff er, was William da sang. Nee, dümmer ging's nicht. Oder nein, nicht dumm, dachte Kurt, sondern verbrecherisch. Im Grunde, dachte er, weiß die kürzeste Formel für das gesamte Elend. Im Grunde genommen, dachte er, weiß die Rechtfertigung allen Unrechts, was im Namen der Sache begangen worden war, die Verhöhnung von Millionen Unschuldigen, auf deren Knochen dieser sogenannte Sozialismus errichtet worden war, die berühmte Parteihymne, die irgendein Waschlappen von Dichter, weiß Becher oder weiß Fürnberg, sich zu dicht nicht entblödet hatte. Die Partei, die hat immer recht. Was tue ich hier eigentlich, dachte Kurt, während er mit gelähmten Händen zusah, wie die Runde erneut in Beifall ausbrach, wie sich auf Anitas Gesicht ein beinahe glückseliges Lächeln bildete, wie sich Mählich, oder hat er sich verguckt, eine Träne aus dem Auge wischte, wie Zenk zufrieden nickte, so als wäre er gerade von Amts wegen bestätigt worden. Auch Bunke klatschte mit, lachte wie über einen gelungenen Witz. Und die Möpse sahen sich an und nickten noch immer im Takt mit den Köpfen. Einzig Melitta klatschte nicht oder brachte nur ein paar pro forma die Handflächen zusammen und warf Kurt einen vielsagenden Blick zu, den er mit hochgezogenen Brauen erwiderte. Er hoffte jetzt beinahe schon, dass sie ihn nach Sascha fragen würde, aber bevor sie ihr Gespräch fortsetzen konnten, begann schon wieder etwas zu rumoren. Dieses Mal kam es von rechts. Und wieder, weil es so unwahrscheinlich war, brauchte Kurt einige Augenblicke, um es als Gesang zu erkennen. Nadjezda Iwanowna, das Lied von Zicklein, das sie Sascha immer vorgesungen hatte, als der noch klein war, ein monotoner Sprachgesang mit peinlich vielen Strophen. Aber der Anflug von Scham, der Kurt erfassen wollte, erwies sich als unbegründet. Denn natürlich zeigten sich alle begeistert von der russischen Babuschka, wetteiferten darum, ihre Verbundenheit mit dem sozialistischen Brudervolk unter Beweis zu stellen. Schon nach der zweiten Strophe begannen die Leute vor lauter Dummheit auch noch mitzusingen und im Nu herrschte eine Stimmung wie auf einer FDJ-Delegiertenkonferenz. Und weil im Refrain des Lieds jede Zeile mit Wodkak, Wodkak, hört nur begann, glaubten die Leute zu verstehen, dass es sich um ein russisches Sauflied handelte und brüllten im Chor Wodka, Wodka und begannen sogar bei Wodka, Wodka rhythmisch zu klatschen. Und schließlich versuchte Kurts rechte Tischnachbarin, irgendeine Neudorfer Parteiveteranin, sich schunkelnd bei ihm unterzuhaken, was Kurt vollendes erstarren ließ. Wie ein Stein saß er inmitten der Geburtstagsgesellschaft. Alles schaukelte plötzlich. Die Anitas blondierter Kopf, Mählichs schwarzbehaarter Schädel, Bunkels bläulich-roter Ballon, der jeden Moment jetzt gleich zu pratzen drohte. Ich glaube, sagte Kurt, nachdem endlich die Wölfe gekommen, nachdem sie endlich das Zicklein gefressen, nachdem sie es endlich bis auf die Knochen abgehackt haben und nicht mehr von ihm übrig gelassen hatten, als Hörnlein in Hufen vergeblich gerufen, noch Hörnlein in Hufen, Ich glaube, sagte Kurt, ich sollte dir mitteilen, dass Sascha im Westen ist. Machte Milita. Tja, sagte Kurt.